Unsere Kinder, die wir in der Schule haben, waren blass, hatten zugenommen, waren unfassbar bewegungsunfähig. Und diese Schwierigkeiten, mit denen haben wir ja heute noch zu kämpfen.
So hat Karin Stolle heißt sie, in der Corona-Zeit die Kinder an ihrer Schule erlebt. Karin Stolle leitet in Berlin die Schule an der Jungfernheide. Am 22. März 2020 gab es den ersten Corona-Lockdown und 5 Jahre danach schauen wir hier bei Radio 3 auf die Folgen der Pandemie und heute besonders auf die Folgen für Kinder und Jugendliche. Und das machen wir mit dem Berliner Kinderpsychiater und Schriftsteller Jakob Hein. Guten Morgen, Herr Hein, grüße Sie.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Begegnet Ihnen das denn in Ihrer täglichen Arbeit, in Ihrer Praxis in Berlin-Kreuzberg, Nachwirkungen der Corona-Zeit bei Kindern und Jugendlichen?
Also meine Praxis ist tatsächlich in Mitte. Ich weiß, dass Kreuzberg in Greifweite ist, aber irgendwie gehält sich dadurch dieses Gerücht. Aber die Corona-Pandemie ist auch 5 Jahre später natürlich immer noch ein Thema, immer wieder. Also wenn man jetzt eben Erstgespräche führt oder so, dann kommt man dann doch fast zwangsläufig mittlerweile zum Thema Corona irgendwie. Also dass das eine Rolle gespielt hat im Verlauf, das würde ich schon sagen, ja.
Und auf welche Punkte kommt man da? Was wirkt danach?
Ja, das ist halt sehr unterschiedlich. Also Menschen mit sozialer Phobie, also die eher scheu sind und wenig Kontakt haben, die fanden das dann erstmal gut, haben dann aber riesige Probleme gehabt, wieder rauszukommen sozusagen und sich wieder eben dem sozialen Alltag zu stellen. Kinder eben mit Lernschwierigkeiten haben natürlich schon einen erheblichen Rückschlag dadurch bekommen, weil eben Schulen ja eigentlich dazu da sind, Kindern, die nicht so leicht lernen können, besonders gut zu helfen und in der Zeit auf jeden Fall konnten sie dieser Aufgabe überhaupt nicht nachkommen. Und Kinder, die in vulnerablen Entwicklungsphasen, wie zum Beispiel der Frühpubertät waren, die haben natürlich auch große Probleme gehabt, weil sie da in einer Zeit, wo sie sich vom Elternhaus trennen und loslösen wollen und müssen, das absolut nicht konnten, weil sie plötzlich in ihrer eigenen Wohnung eingesperrt waren. Ja, also das ist, ich glaube, das hat jetzt wenigen von den Kindern, die jetzt in eine Praxis kommen, 5 Jahre später gut getan. Das kann man schon so sagen.
Und was sind das jetzt für Nachwirkungen? Also womit haben diese Kinder und Jugendlichen heute zu kämpfen?
Das ist sehr unterschiedlich. Also dazu liegen mir auch keine Zahlen vor. Ich glaube, dass dass das auf so einer individuellen Ebene ein Problem ist. Ich glaube aber auch, dass eben ehrlich gesagt die Art, wie wir über die Corona-Pandemie sprechen, dass die eben auch nicht hilft. Also im Grunde genommen war das ja eine sehr große Kraftanstrengung, die wir da gemacht haben und auch aus Sicht vieler Wissenschaftler machen mussten. Und dass das eben eigentlich so eine große Erfolgsgeschichte ist, ja, dass da so das ist eben immer das Problem, die Tausenden von Menschen, die nicht gestorben sind, die sieht ja keiner, weil die sind ja nicht gestorben. Man kann das irgendwie schwer dingfest machen. Und stattdessen wird sehr, sehr viel eben das in diesem negativen Kontext gesehen. Und auch die, sagen wir mal so, die Last, die Kinder abbekommen haben, wurde ja auch nicht kompensiert. Also die wurden eigentlich nicht als, deren Leistung wurde nicht honoriert. Ich will jetzt nicht das Wort Helden und Heldinnen verwenden, aber die Kinder haben ja schon einen sehr hohen Preis bezahlt, damit es vielen, vielen Erwachsenen und älteren Menschen gut geht. Und taucht so nicht auf. Weder damals ist das genügend gewürdigt worden, noch taucht das heute auf.
Damals ist das Land Schweden unter anderem einen anderen Weg gegangen. Dort sind die Schulen offen geblieben. Also all die Probleme, die Sie beschrieben haben für junge Menschen, weniger Kontakte, schlechtere Lernmöglichkeiten, hat es dort in dem Ausmaß nicht gegeben. War dieses schwedische Modell jetzt rückblickend gesehen aus Ihrer Sicht die bessere Variante?
Ich glaube, dass man eigentlich bei der Rückschau wahrscheinlich am ehesten ein Mosaik aus den Maßnahmen der verschiedenen Länder bilden würde. Also das schwedische Modell ist für die Kinder natürlich besser. Es ist besser, Schulen offen zu lassen und auch die rückblickende Einschätzung ist ja auch, dass man sagt, es war die Kinder wurden viel zu stark benutzt, um eben erfolgreiche Pandemiebekämpfung zu machen. Die Schweden sagen da klar, dass eben Schulen Schule viel wichtiger ist. Also der Stellenwert von Schule ist in Schweden einfach deutlich höher.
Ja.
Man soll sich aber auch keine Illusionen machen. Insofern natürlich auch in Schweden sehr, sehr viel Isolation passiert ist. Die Schweden sind ja ein viel, also die richten sich ja viel mehr nach, wie sagt man hier, so nach
staatlichen
öffentlichen Gesundheits-
Vorgaben, ne?
Ja. Nach staatlichen Vorgaben, nach öffentlichen Gesundheitsmaßnahmen. Also insofern haben die sich dann auch stark isoliert. Also das ist, in Deutschland muss das so sozusagen stärker kontrolliert werden. Die Schweden machen das gerne selber. Also da ist auch viel passiert mit den schwedischen Kindern. Aber genau, das Modell, also das Modell für die Menschen unter 18, sagen wir mal, was in Schweden gemacht wurde, das könnte man wahrscheinlich so übertragen. Für die Menschen über 60 ist das wahrscheinlich nicht so gesund.
Was wären denn jetzt heute gute Wege? Was wäre notwendig, um Kindern und Jugendlichen jetzt zu helfen, mit den Folgen von Corona besser zurechtzukommen?
Naja, klar, die ausgedünnte, also das Ganze wirkt ja zusammen. Also die Corona ist ja nicht das Einzige, was passiert. Internet 2.0 passiert ja auch. Und natürlich gehen die globalen Krisen an uns allen nicht vorbei, auch nicht an den Kindern. Und wir haben in den letzten Jahren eben psychische Versorgung von Kindern, aber eben auch von Erwachsenen ausgedünnt, und ein bisschen rächt sich das jetzt. Also ich kenne keine Praxis, die nicht völlig überlaufen ist. Also niemand kann im Moment praktisch eigentlich Patienten aufnehmen in dem Maße, wie wir das müssten. Und eben klar, ist es natürlich auch sehr, sehr bizarr, dass dann eben jetzt der Senat die ganz, ganz wichtige Nummer gegen Kummer dann abschaffen möchte oder beziehungsweise sich da mal wieder aus der Förderung zurückzieht. So ist es ja richtig gesagt.
Das ist, um das kurz zu erklären, eine Hilfshotline, bei der vor allem Jugendliche anrufen können, die Sorgen und psychische Probleme haben, ne?
Ja, genau. Das ist ganz wichtig, weil ich Kinder und Jugendliche jetzt nicht intuitiv 110 oder 112 anrufen, wenn sie in Not sind. Und die Nummer gegen Kummer hat da eben, leistet da eine ganz wichtige Arbeit. Der Senat hatte sich da ewig rausgehalten und jetzt verzieht er sich wieder nicht in Ordnung, muss ich ganz klar sagen. Mhm. Ich hatte ja auch die Vorstellung, habe ich auch schon während der Pandemie sagen dürfen, dass ich dachte, wenn das hier mal vorbei ist, sollten eigentlich alle die Jugendlichen und Kinder, die da mitgemacht haben, ein Euro-Rail-Ticket von der EU bekommen, um einfach diese Zeit, wo man doch deutlich weniger aktiv sein konnte, jetzt einfach einen Monat oder zwei Monate quer durch Europa zu fahren. Mhm. Aber irgendwie waren dann nach der Corona-Pandemie, haben erstmal alle ihre Wunden geleckt und da gab es irgendwie keinen Wumms für solche großen Gesten, ja, leider.
Über die Nummer gegen Kummer und die Einsparung des Senats an dieser Stelle werden wir gleich reden hier bei Radio 3. Jetzt haben wir gesprochen mit dem Kinderpsychiater und Schriftsteller Jakob Hein über Nachwirkungen der Corona-Zeit bei Kindern und Jugendlichen. Jakob Hein mit der Praxis in Berlin-Mitte. Jetzt habe ich es gelernt, Herr Hein. Danke
Ihnen. Vielen Dank.
Ja, tschüss.